Also nach einigen Problemen, wahrscheinlich liegt es an Windows, kommen wir jetzt zum Vortrag zu Network Intrusion Detection mit Snort. Snort ist ein Open Source Intrusion Detection System, das in der letzten Zeit ziemlich viel beachtet wird. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Edin Dizarevic. Ich komme aus Bosnien, falls Sie sich über meinen Namen wundern, und arbeite seit etwa einem Jahr bei der Firma Interactive Systems in Berlin in der Networking Unit, wo ich mit der Entwicklung von Sicherheitssystemen für medizinische Netze betreut bin. Ich werde zunächst einmal eine kurze Einführung zur Intrusion Detection geben, damit wir uns einen Überblick schaffen können, was für eine Funktion ein Intrusion Detection System in einer Sicherheitsumgebung haben kann. Was sind die Aufgaben eines solchen Systems? Des Weiteren werde ich dann speziell auf Snort eingehen, sowie wie man Snort für einen Betrieb in schnelleren Netzen optimieren kann, welche Hardware man aussuchen soll und so weiter. Des Weiteren werde ich auch ein paar Tests vorstellen, die ich bei uns in der Firma durchgeführt habe. So. In der letzten Zeit wird ziemlich viel in der Öffentlichkeit über Sicherheit diskutiert. Dabei wird oft unterschlagen, bewusst oder unbewusst, weiß man nicht, dass hundertprozentige Sicherheit mit keiner Sicherheitsmaßnahme zu erreichen ist. Und von daher gilt es mit der Network Intrusion Detection oder überhaupt Intrusion Detection für den Worst Case, dass ein System kompromittiert wird, wachsam zu sein. Denn letztendlich ist die Frage nicht, ob ein System kompromittiert wird, sondern wann. Und dabei kann uns die Intrusion Detection hilfreiche Hinweise geben, ob dieser Zeitpunkt bald kommt oder ob man vielleicht auch etwas erkennt, um Maßnahmen einzuleiten, um diesen Punkt zu verschieben. Aus diesen Zielen sind die Ziele auch der Intrusion Detection abzuleiten. Das ist zunächst einmal die Angriffserkennung. Zum Beispiel kann das sein, viele Login-Versuche auf einem System, falls das System die Möglichkeit dazu bietet, oder spezielle Angriffe gegen Mail-Server oder Web-Server. Sowie die Einbruchserkennung, falls schon eingebrochen wurde auf ein System, falls es schon kompromittiert wurde, zu erkennen, ob das System vielleicht auch für weitere Angriffe benutzt wird, um möglicherweise noch einen größeren Schaden abzuwenden. Sowie einbruchsvorbereitende Erkundungen, wie wir im vorigen Beitrag sehen konnten, dass zum Beispiel NMAP-Scans sind relativ harmlos. Jedoch versuchen auch Angreifer, die ganz böse sind, so viele Informationen über das System, das man benutzt, zu sammeln, damit sie ihre Angriffe möglichst effizient und gezielt ausführen können. In diesem Zusammenhang kann uns die Intrusion Detection eben auch helfen. Was die Intrusion Detection im klassischen Sinne nicht ist, das ist, sie ist keine klassische Abwehrmaßnahme. Das heißt, obwohl einige Intrusion Detection Systeme noch Snort die Möglichkeit dazu bieten, spezielle Verbindungen zu verbinden, kann natürlich ein gewiefter Angreifer diese Tatsache auch ausnutzen und spezielle Pakete so zusammenbasteln, dass unser Intrusion Detection System denkt, das ist ein böser Angriff, und speziell diese Verbindung zu beenden. Denn allen Intrusion Detection Systemen ist gemein, dass sie eben sich auch irren können, und damit kommen wir zu den False Positives oder Negatives. Ein False Positive ist, wenn ein Intrusion Detection System denkt, es hat was entdeckt, daraufhin beendet es vielleicht die Verbindung, was wir gar nicht wollen. Beziehungsweise False Negatives, das heißt, der eigentliche Angriff wurde nicht erkannt. Beide Erscheinungen sind gleichermaßen unangenehm, denn False Positives machen viel Arbeit und jede Meldung muss man letztendlich angehen, und wenn ein NMAP-Scan, sag ich mal, 4000 Meldungen generiert, dann hat der Administrator erstmal eine Menge zu tun, so dass oft in diesem Fall auch weggeklickt wird, was natürlich auch eine hohe Gefahr ist, ein Angriff, der unter diesen 4.000-5.000 Meldungen steckt, zu erkennen. Bei den False Negatives ist es natürlich ganz klar, dass dann ein Angriff möglicherweise nicht erkannt wurde und dann dadurch das System kompromittiert wurde. Bei der Intrusion Detection haben sich bisher zwei Ansätze rauskristallisiert. Das ist zum einen die statistikbasierte Intrusion Detection oder Anomaly Detection, die versucht, abnormales Netzwerkverhalten in einem Netzwerk zu erkennen. Das kann ich Ihnen am folgenden Beispiel erläutern. In einem normalen Büro ist der meiste Verkehr HTTP am Tag zwischen 7 und 19 Uhr, je nachdem, wie die Arbeitszeit geregelt ist. Und in dieser Zeit kommen zum Beispiel andere Protokolle weniger zum Einsatz. Das Beispiel ICMP kommt vielleicht 2% oder ähnlich vor. Wenn jetzt plötzlich zum Beispiel ganz hoher Anteil ICMP-Pakete auftaucht und dieser Verkehr zum Beispiel auf einmal 5 oder 6% ausmacht, dann kann das ein Hinweis sein auf eine verdeckte Datenübertragung über ICMP. Dass das problemlos geht, kann man im Internet nachlesen mit speziellen Tools. In diesem Fall wurde eine statistikbasierte Intrusion Detection ein Alarm auslösen. Bei der signaturbasierten Intrusion Detection, was ja Snort hauptsächlich ist, eine Erweiterungsmöglichkeit für die statistikbasierte Intrusion Detection existiert mit einem Plugin. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass jeder Angriff einen speziellen oder mehrere sogar Merkmal hat und Snort versucht dann diesen speziellen Merkmal in dem Datenverkehr zu finden. Das kann man sich mit einem Virenscanner für die Festplatte unter Windows Welt vorstellen. Der Virenscanner sucht nach in seiner Datenbank abgelegten Signaturen bekannter Viren. Und dasselbe macht ja letztendlich auch ein signaturbasiertes Intrusion Detection System in dem Netzwerkverkehr. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Bei der statistikbasierten Intrusion Detection ist es so, dass die Angriffe, die im normalen Verkehr, sage ich mal, versteckt sind, sehr schlecht erkannt werden können. Das heißt, wenn ein Angriff auf einmal ein Client über HTTP passiert und das nicht weiter auffällt, dann entdeckt so ein Angriff die statistikbasierte Intrusion Detection unter Umständen nicht. Sie kann jedoch Hinweise auf noch unbekannte Angriffe liefern oder Einbrüche auch, wie bei ICMP-Tunnel. Und der Nachteil ist noch natürlich, dass ein solches System das Netzwerk erstmal kennenlernen muss. Das heißt, es muss erstmal sehen, was ist normales Verhalten meines Netzwerks und dazu auch eine Datenbank aufbauen. Die signaturbasierte Intrusion Detection sucht natürlich speziell nach Angriffen. Dadurch kann die Suche im möglicherweise umfangreichen Netzverkehr sehr eingegrenzt werden, was uns die Gelegenheit gibt, die etwas zu beschleunigen. Da aber genau beim Virenscanner eine endliche Datenbank von Signaturen existiert, dadurch können nur bekannte Angriffe erkannt werden, sowie leicht modifizierte Angriffe, wenn ein Angreifer beispielsweise gewisse Programmierkenntnisse besitzt und den Angriff so abwandeln kann, dass das Intrusion Detection System den nicht erkennt. Das kann natürlich dann ein signaturbasiertes Intrusion Detection System auch sehr schwer erkennen. Sowie bei verschlüsseltem Verkehr, wenn ich einen verschlüsselten Webserver anbiete, dann ist eine Suche nach Signaturen in solchem Verkehr sinnlos. Bei Snort werden die Signaturen in speziellen Regeln Snort übergeben. Snort kann dann anhand dieser Regel in einem bestimmten, also im Verkehr suchen. Und wir können zum Beispiel, ich habe hier nichts zu zeigen, wir können zum Beispiel hier sehen, wie eine typische Regel ausschaut. Ganz vorne steht Alert, das steht für die Aktion, also Snort soll eine Warnung ausgeben. Dann können wir festlegen, bei welchem Protokoll es gucken soll. Das ist TCP hier, External Net steht ja für externes oder böse Netz, das kann Internet sein, kann auch ein anderes nicht vertrauenswürdiges Netz sein. Und von jedem beliebigen Port, das heißt die unprivilegierten Ports ab 1024 oder auch andere, je nachdem. Dann steht ein Richtungsoperator da, der zeigt auf unser Netz, auf unsere HTTP-Server. Die können auch in einer Liste übergeben werden und HTTP-Ports können auch definiert sein. Ein Webserver muss ja bekannterweise nicht auf Port 80 laufen, kann auch auf 80, 81, je nachdem. Das ist der sogenannte Regelkopf, alles bis zur ersten Klammer. In der ersten Klammer, also in der Klammer, können wir dann weitere Optionen angeben, um die Suche einzugrenzen. Und die letztendliche Signatur ist in der letzten Zeile Content. Das heißt, Snort soll im Netzverkehr nach diesem Ausschnitt suchen, CGI-BIN. /http und NoCase bestimmt, dass es eben nicht auf die auf Groß- und Kleinschreiben achten soll. Ich habe ein solches Paket mit Ethereal angefangen, wo wir sehen, ich habe bereits hier den Datenbereich eines also des Pakets markiert. Wir sehen hier cgbin, http und ein solches Paket würde in diesem Fall bei dieser Regel einen Alarm auslösen. Was sind die Komponenten, die ein Intrusion Detection System haben soll? Es soll zunächst die Möglichkeit haben, die Pakete einzusehen, also das soll die Möglichkeit haben, möglichst auf Data Link Layer zuzugreifen, das heißt auch Ethernet Frames abzufangen. Da tut sich ein Problem auf, nämlich eine Netzwerkkarte nimmt normalerweise keinen Verkehr an, der für sie nicht bestimmt ist. Dazu muss sie in einen bestimmten Modus versetzt werden. Alle modernen Netzwerkkarten unterstützen diesen Modus. Das ist der sogenannte Promiscuous Mode. Des Weiteren tut sich ein Problem bei der Verschaltung eines Netzwerks an, bei der Verbindung. Wenn nämlich alle Systeme an einem Switch angebunden sind, dann schaltet ein Switch explizite Verbindungen zwischen den angeschlossenen Systemen, damit diese volle Bandbreite nutzen können. Und in diesem Fall kann natürlich an einem anderen Port angeschlossenes Intrusion Detection System nichts erkennen. Insofern muss man hier etwas nehmen, was den Verkehr verteilt. Und in diesem Fall ein Hub. Man kann natürlich auch einen Switch nehmen mit einem Monitor-Port, aber dabei kann man nur einen Port überwachen, was ja relativ bei größeren Netzen relativ ungünstig ist. Insofern sollte man schon einen Hub benutzen. Die so eingefangenen Pakete werden dann an das Analysemodul abgegeben, Alerts werden dann in ein weiteres Modul erzeugt, die Pakete, falls eine Signatur zutrifft, sollten auch gespeichert werden, das macht das Log-Modul, sowie falls vorhanden, Response-Modul, aber wie gesagt, das kann auch ins Auge gehen. Die gespeicherten Warnmeldungen sollen später auch visualisiert werden und vielleicht statistisch aufbereitet werden, damit man sieht, ist ein Angriff oder Scan von dieser IP schon vorgekommen? Tut sich da etwas auf? Muss ich da vorsichtig sein? Versucht jemand meine Dienste abzuklappern oder ähnliches? Wo kann man dann die Sensoren eines Intrusion Detection Systems aufstellen? Ein Sensor ist ganz wichtig vor der Firewall, denn nicht nur, dass die Angriffe erkannt werden, falls sie vorkommen, so können auch angriffsvorbereitende Erkundungen sein. Wie gesagt, ein Portscan ist eine relativ ungefährliche Angelegenheit. Aber es kann ja auch sein, dass jemand das gezielt oder besser machen kann. Insofern ist ein Sensor im nicht vertrauenswürdigen Netz auf jeden Fall sinnvoll. Das Problem dabei ist natürlich, dass viele False Positives generiert werden, dadurch, dass eben viel aufläuft, gerade im Internet. Und ein weiterer Sensor in der DMZ, also in einem Zwischennetz, nach einer ersten Paketfilterung, der auch etwas sensibler eingestellt werden kann und auch etwas eingegrenzter, kann auch helfen, die Effektivität des ersten Paketfilters zu beurteilen. Es kann natürlich auch Hinweise geben, falls ich mein System irgendwie fehlkonfiguriert habe. In diesem Fall ist natürlich ein weiterer Sensor in diesem Fall an dieser Position auch sehr hilfreich. Im lokalen Netz könnte ein Sensor helfen, bereits erfolgte Angriffe zu erkennen, also Einbrüche. Und falls meine eigenen Systeme für weitere Angriffe benutzt werden, in so einem Fall wäre ein Sensor an dieser Stelle ebenfalls sehr sinnvoll. Ob man jetzt hier alleine auf die Signatur basierte Intrusion Detection oder auch zum Beispiel im lokalen Netz gerade eine statistikbasierte Intrusion Detection betreibt, eine Kombination von beiden wäre sicherlich sinnvoll. Und das muss aber jeder sehen, je nachdem, wie das Netzwerk ausgebaut ist. Bei schnelleren Netzen tun sich natürlich einige Probleme auf. Zunächst einmal die Pakete schnell genug vom Netzwerk zu lesen, damit sie ja in Echtzeit, was Echtzeit ist, das muss jeder für sich definieren. Ich denke mal, alles so unterhalb einer Sekunde ist, kann man in unserem Fall als Echtzeit ansehen. Dass eine Signatur gefunden wird, dass eine Meldung ausgelöst wird, ein Log-Eintrag und dann natürlich eine Response, falls irgendjemand angreift, falls man das haben will. Dabei tut sich natürlich eine weitere Schwierigkeit. Auf dem Netzwerk sind viele Pakete sehr groß. Das heißt, an die Applikation, die abhört, in diesem Fall unser Sensor, müssen größere Pakete kopiert werden. Das ist ja bei Ethernet oft also 15.014 Byte. Und in Echtzeit das Ganze zu betreiben, ist natürlich sehr schwierig. Vor der Mustersuche sollten irgendwelche Pakete fragmentiert sein, was in einem Netz durchaus vorkommen kann. Sollten natürlich IP-Fragmente erstmal zusammengesetzt werden, falls sie auftauchen. Denn es kann ja ein Angriff über mehrere Fragmente verteilt sein. Das ist auch öfters vorgekommen. Und ein Intrusion-Detection-System sollte dann in der Lage sein, alle IP-Fragmente zusammenzusetzen und erst dann nach der Signatur zu suchen, so wie bei TCP-Stream-Reassemblierung. Ein Intrusion-Detection-System kann schlecht eine ganze TCP-Verbindung im Speicher aufbewahren. Die kann ja unter Umständen über 5 Tage gehen oder so, wenn man nichts macht. Insofern versucht das Intrusion-Detection-System eben einige Segmente im Speicher vorzuenthalten und sie dann nach Angriffen abzusuchen. Bei der Suche nach der richtigen Hardware muss natürlich auf performante Komponenten gesetzt werden. Vor allem viel Speicher, dazu kommen wir noch, natürlich auch ein leistungsfähiges Betriebssystem, in diesem Fall glaube ich, gibt es keine Diskussion, aber auch BSD, FreeBSD oder OpenBSD sind auch eine gute Wahl, würde ich sagen. So wie die Capturing-Logik, wir haben vorhin bei dem Vortrag über NMAP gesehen, der libpcap gibt uns die Möglichkeit, auf Datalink zuzugreifen, Pakete auszulesen. Darunter befindet sich noch eine Betriebssystemschnittstelle, dazu kommen wir auch noch. Die libpcap, die ist ja an sich ein Versuch, viele verschiedenen Schnittstellen, die verschiedene Betriebssysteme für den Zugriff auf Datalink-Layer anbieten, unter einen Hut zu bringen, damit die Programme einigermaßen portabel bleiben. Bei BSD-Systemen gibt es die BPF, also Berkeley Packet Filter Schnittstelle, die auf die Pakete zugreift. Unter Linux ist es PF Packet. Und die libpcap verdeckt diese ganzen Schnittstellen und bietet einheitliche Systemzugriffe, damit die Programme portabel bleiben können. So zum Beispiel nutzt der TCP-Dump, haben wir gesehen, die libpcap, Snort nutzt es auch. Bei der Snort-Konfiguration kann man natürlich auch sehr viel falsch machen. Die Snort-Regeln mit den Signaturen können von der Webseite heruntergeladen werden, www.snort.org. Und darin befindet sich auch eine Beispiel-Konfigurationsdatei, in der natürlich alle möglichen Regeln drin sind. Da sollte man unbedingt nicht zutreffende Regeln deaktivieren. Wenn ich keinen Webserver anbiete, dann macht es keinen Sinn, nach Angriffen gegen einen solchen Server zu suchen. Ich nehme mir einfach die Zeit, die ich normalerweise für einen echten Angriff brauchen würde, nehme ich mir damit weg. Denn Snort sucht ja in allen Paketen. Der guckt ja nicht nur, ob jetzt da ein Webserver läuft oder nicht. Das spielt keine Rolle in diesem Fall. Sowie die sogenannten Präprozessoren. Die Präprozessoren setzen zum Beispiel IP-Fragmente zusammen vor einer Mustersuche oder reassemblieren einigermaßen den TCP-Verkehr, sodass die Snort Detection Engine, also die eigentliche Erkennungslogik, hier auf ganze Pakete zugreifen kann, möglichst. Bei den Output-Plugins gibt es auch viele Möglichkeiten. Snort kann von sich aus, wenn man die Option einkompiliert, von sich aus in eine entfernte MySQL oder auch lokal laufende MySQL-Datenbank speichern. Dieser Plugin ist vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, da Snort, solange es etwas lockt in eine Datenbank, kann es die Pakete nicht untersuchen, also nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch. Es gibt auch weitere Plugins, wir werden noch darauf kommen. Und damit wären wir bei der Suche nach der richtigen Hardware. Also ich habe hier möglichst viel Speicher geschrieben. Und es ist wirklich auch so gemeint, dass so viel Geld man reinstecken kann, sollte man sollte man Speicher kaufen. Ich habe bei meinen Tests 512 Megabyte in den Maschinen gehabt und da kommt man schon an die Grenze. Natürlich ist es schwierig, dann bei den Verantwortlichen zu erklären, wieso man gerade einen Gig auf der Gig-Speicher auf der Netzwerkgetriebenen Textmaschine braucht. Aber das schadet auf keinen Fall. Sowie eine schnelle CPU. Also schnell kann man hier schon als ab, sag ich mal, 1 GHz oder 1,5 sollte schon sein. Des Weiteren vom Betriebssystem gut unterstützte Netzwerkkarte. Dazu kann uns dieser Link von Fefe weitere Hilfe bieten, welche Netzwerkkarten zum Beispiel gewisse Operationen in Hardware bereits ausführen, sodass die CPU entlastet werden kann. RAID-Systeme, das ist natürlich bei der Ausgabe sehr wichtig, dass Nord ja viele Pakete lockt und auch auf der Festplatte speichert, ist es sinnvoll, auch ein RAID einzusetzen, wenn das Geld dafür da ist natürlich. Bei den IDE-Festplatten bieten sich natürlich einige Optimierungsmöglichkeiten, die man nicht auslassen soll. Die meisten von denen, die Linux benutzen, tun es wahrscheinlich sowieso. Diese Parameter einsetzen, wie zum Beispiel die Festplatte soll sich nicht nach einer gewissen Zeit abschalten, dieses Spin-Off-Off, -S0, beziehungsweise der Akustikmanagement, die neue Festplatten unterstützen ja die Möglichkeit, das Anfahren der Köpfe etwas zu verlangsamen, damit sie nicht zu laut sind. Darauf können wir verzichten, denn im Serverraum ist meist sowieso laut. Und UDMA-Modus und so weiter. Das sind nur einige Beispiele, ich glaube, aber dass sie relativ komplex sind. Beim Betriebssystem ist natürlich auch die Wahl ganz wichtig. Ich empfehle dringend, einen neueren Kernel zu benutzen. Also ein 2.4er Kernel sollte schon sein. Auf keinen Fall sollte es ein 2.0er Kernel sein, für diese Zwecke. 2.0er Kernel hat andere Vorteile wahrscheinlich. Und bei dem neueren Kernel ist eine neue Schnittstelle dazugekommen, die uns eben einen einfachen und schnellen Zugriff auf die Datenpakete auf dem Netzwerk möglich macht. Des Weiteren sollten also diese Optionen eingeschaltet werden, Packet-Socket sowie eine beschleunigte Input-Output-Möglichkeit und Socket-Filtering. Wir haben vorhin bei dem Vortrag des Kollegen hier gesehen, dass er einige Parameter an TCP-Dump übergibt. Wenn da steht TCP, dann heißt es, TCP-Dump soll dann nur solche Pakete sich angucken. Was hier passiert, ist eine sehr interessante Sache, nämlich, ich glaube, ich habe sogar eine extra Folie dafür. Also wie gesagt, PF-Packet bietet uns die Möglichkeit, direkt auf Data Link Layer zuzugreifen. Und der Linux Socket Filter, das war diese Option, die wir hier gesehen haben, Socket Filtering, kann eine Filterung von Paketen, die man nicht sehen will, bereits auf der Kernel-Ebene geschehen. Das heißt, der Kernel bzw. Die Logik, die im Kernel dafür vorhanden ist, kann dann spezielle Pakete, die wir sehen wollen, an die Applikation weitergeben und die anderen, die man nicht sehen will, verwirft sie sofort im Kernel und dadurch werden sie nicht an die Applikation weiter kopiert. Was wir gesehen haben, dass es auch möglicherweise ein Problem sein kann, wenn größere Pakete vom Netzwerk zur Applikation übertragen werden sollen. Somit kann man beispielsweise bei TCP-Dump war das ja beim Kollegen, dass er gesagt hat, TCP-Dump und dann als letzte Option escaped TCP, das heißt, auf der Kernel-Ebene werden nur TCP-Pakete angenommen, alle anderen Pakete werden verworfen. Und dadurch, wie gesagt, werden die Pakete, die nicht interessant sind, einfach nicht an die Applikation weitergegeben. Ich habe bereits erklärt, was die libpcap ist. Also es ist eine Bibliothek, wie gesagt, die versucht, diese Schnittstellen einheitlich zu halten. Unter BSD-System ist es der sogenannte Berkeley Packet Filter. Unter Linux ist es die Schnittstelle PFPacket. Eine weitere erweiterte Version von libpcap hat Phil Wood entwickelt. Die legt einen Ringbuffer im Speicher des Systems und puffert so die Pakete, die möglicherweise vom Kernel sehr schnell an die libpcap übergeben werden. Und dadurch können Verkehrspeaks, also sehr viel Verkehr abgefangen werden. Das liegt in maximaler Einstellung 32.768 Bufferzellen, jeweils 15.014 Byte. Und jeder Verkehr, also alle Pakete, die dann vom Kern ankommen, werden in diesen Ringbuffer gespeichert und die Applikation kann dann gemütlich die da wieder auslesen und dann verarbeiten. Damit kommen wir dann schon zur Auswahl der Präprozessoren für Snort. Zwei ganz wichtige Präprozessoren sind Stream 4 und FRAC 4. Zunächst einmal Stream 4, das erweitert Snort um die sogenannte Stateful Inspection. Wir haben gesehen, was Stateful Inspection ist. Das heißt, ich kann Pakete bestehenden Verbindungen zuordnen und die behaupten, einer Verbindung zu gehören, werden verworfen und nicht weiter untersucht. Das ist ein enormer Vorteil für Snort, denn es wurden ja Tools entwickelt, die genau diese Schwäche von Snort, die in früheren Versionen vorhanden war, ausgenutzt wurden. Das heißt, einfach sinnlose Pakete wurden auf Snort geworfen und irgendwann hat Snort Pakete verloren, beziehungsweise konnte sie nicht mehr rechtzeitig bearbeiten und hat sie einfach gedroppt und nicht weiter untersucht. Stream 4 kann auch Bordscans erkennen. Wir sehen hier eine Anweisungszeile für Stream 4, wie man es konfigurieren soll. Detect Scans sagt, es soll eben Scans erkennen. Des Weiteren Disable Evasion Alerts. Also die Evasion ist ein bekannter Angriff oder eine bekannte Möglichkeit, Intrusion Detection Systeme zu versuchen zu umgehen durch, wie gesagt, sinnlose Pakete und andere Möglichkeiten. Diese Option, selbst im normalen Verkehr, erzeugt sehr viele False Positives, was in dieser Konfiguration dann erstmal nicht wichtig ist. Können wir deaktivieren. Und Timeout bestimmt, wie lange TCP-Segmente im Speicher behalten werden sollen. Also eine TCP-Verbindung, falls nichts passiert, kann über 5 Tage gehen. Und hier ist Timeout 120 Sekunden. Das heißt, nach 120 Sekunden, wenn kein weiteres Paket dazukommt, wird die Verbindung aus der Tabelle, wo Snort alle Verbindungen führt, wird sie einfach rausgeschmissen. Das ist ja so ähnlich wie bei Netfilter. Des Weiteren können wir bestimmen, wie viel Speicher sich dieser Präprozessor nehmen soll. Hier ist eine recht großzügige Möglichkeit vorgesehen. Bei FRAC 4, wie gesagt, setzt fragmentierte IP-Pakete zusammen. Bei fragmentierten Paketen ist es so, dass sie eigentlich relativ schnell wieder ankommen sollen, sodass ein Timeout relativ kurz eingestellt werden kann. Hier sind es 30 Sekunden und Speicher ist hier mit 16 Megabyte relativ gut. Also ich habe da keine Schwierigkeiten gehabt. Bei Output-Plugins bietet Snort auch eine Möglichkeit, die Logs, also die Alerts und auch Pakete, die dazugehören, in einen sehr schnellen Binärmodus zu speichern, auf der Festplatte abzulegen, die weiter mit einem externen Tool, das ebenfalls von der Snort-Entwicklergemeinde entwickelt wird, Banyard, die wieder einzulesen. Und Banyard kann dann, Banyard entlastet eben dadurch Snort, dass Snort nicht noch in die Syslogs oder in die Datenbank irgendwie Pakete loggen muss, sondern das übernimmt Banyard. Zudem hat Banyard noch einen weiteren Vorteil, nämlich wenn die entfernte Datenbank möglicherweise ausfallen soll, aus welchen Gründen auch immer, dann puffert Banyard die Meldungen und dadurch gehen die Meldungen nicht verloren. Würde das bei Snort so passieren, die Datenbank fällt aus, dann würde Snort diese Meldungen verlieren und wir würden nichts sehen, beziehungsweise keine Meldungen. Damit wären wir schon beim Test, den ich durchgeführt habe bei uns in der Firma. Ich habe hier drei Maschinen zusammengeschaltet über einen Hub. Wir sehen hier einen virtuellen Angreifer. In allen drei Systemen steckt die gleiche Netzwerkkarte, sodass man davon ausgehen kann, dass sie gleichermaßen gut unterstützt ist bei allen Systemen, sodass man jetzt hier auf Unterstützung der der Karte jetzt nicht unbedingt irgendwelche Rückschlüsse ziehen muss. Bei dem vermeintlichen Opfer, es ist eben ein Dell PowerEdge Xeon-System und der Sniffer ist dann ein AMD 2000 Plus gewesen. Was wurde gemacht? Ich habe einige Werkzeuge benutzt, die zum Testen der Intrusion Detection Systeme bekannt sind. Das ist zum einen Nessus. Nessus hat eine riesige Datenbank mit bekannten Angriffen für alle Systeme, nicht nur für Linux oder Apache, sondern de facto alle Dienste können mittlerweile mit Nessus getestet werden. TCP-Dump haben Sie kennengelernt. Beim vorigen Vortrag mit TCP-Dump kann ich eben mir den ganzen Verkehr angucken und speichern. Also der Nessus-Scan auf das Opfer von dem Angreifer wurde aufgenommen sozusagen, also der komplette Verkehr wurde auf die Festplatte gespeichert und dann mit TCP-Replay. TCP-Replay bietet die Möglichkeit, den Verkehr, den man mit TCP-Dump aufgenommen hat, wieder abzuspielen. Dazu nutzt es die LibNet. Die haben wir auch vorhin kennengelernt. Das Schöne ist bei TCP Replay, dass man auch die Geschwindigkeit einstellen kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, den Verkehr bitte mit 10 Megabit die Sekunde abspielen. Und TCP Replay macht das. Des Weiteren kann es auch eine Datei in Loop abspielen, sodass man immer wieder eine Datei abspielen kann, bis das Intrusion Detection System zusammenbricht. Sollte es aber nicht. Auf dem Opfersystem liefen dann die folgenden Dienste, SSH, zum einen mit einer etwas älteren OpenSSL-Version, der Mail-Server Postfix, Apache und MySQL, wurde wie gesagt mit TCP-Dump aufgezeichnet und mit TCP-Replay abgespielt wieder. Zunächst habe ich die Default-Einstellungen übernommen, wie sie mit den Signaturdateien, die man wie gesagt von der Snort-Webseite herunterladen kann, also eine Standardkonfiguration genommen, dann einige Optimierungen durchgeführt und dann die Ergebnisse verglichen. Die Datei, die bei dem Angriff entstanden ist, war etwa 15 Megabyte groß, etwa 136.000 Pakete. Sie sehen hier, des Weiteren sollten auch einige Pakete fragmentiert sein, damit man den FRAG2 Präprozessor testen kann, in einer Schleife 20 Mal abgespielt, damit man die Ergebnisse wiederholbar macht. Und damit wären wir schon bei Testergebnissen. Die Standardkonfiguration, also das muss man sich so vorstellen, ich habe den Test so lange gemacht, bis Snort keine Pakete verloren hat. Das heißt, man muss sich die Geschwindigkeit so vorstellen, dass das die maximale Geschwindigkeit ist, mit der Snort keine Pakete verloren hatte. Die Regelanzahl in der Standardkonfiguration, wie man sie von der Webseite herunterladen kann, sind 1309 Regeln. Das ist eine enorme Zahl. Also auch die Regeln, die man überhaupt nicht braucht, weil man kein ARS benutzt oder so ähnlich. Des Weiteren habe ich dann die unzutreffenden Regeldateien auskommentiert. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen, in der Snort-Config-Datei sind nur Includes für die Regeldatei, die wiederum in denen alle Regeln abgelegt sind. Dadurch konnte man die Regelzahl zunächst einmal auf 932 reduzieren und Sie sehen, dass Snort auch bei 55 Megabit keine Pakete verloren hatte. Dann habe ich mir jede einzelne Regel vorgenommen und die alle deaktiviert, die nicht zutrafen, und dann konnte ich mit TCP-Replay eine Geschwindigkeit von 75 etwa Megabit pro Sekunde erreichen. Dabei blieb die Regelzahl bei 182, also relativ überschaubare Anzahl von Regeln. Ich habe hier extra keine Zahlen von erzeugten Alerts eingefügt, ganz einfach aus dem Grund, weil das davon abhängt, wie gut mein Regelwerk auf mein Netzwerk abgestimmt ist. Das heißt, im Idealfall entstehen in allen drei Konfigurationen oder zumindest in den letzten zwei gleiche Anzahl an Alerts. In der ersten Standardkonfiguration ist die Anzahl von Alerts einfach erschlagend. Damit kann man ein Resümee ziehen, dass Snort sehr leistungsfähiges Intrusion Detection System ist, in fast Ethernet-Umgebungen auf jeden Fall einsetzbar ist. Die Output-Plugins Unified, sehr leistungsfähig bei den Tests, konnte ich innerhalb 2 Sekunden über 45.000 Warnungen erzeugen. Das kann man sehr schön mit Nmap machen. So wie fragmentierte Pakete haben überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht. Ich muss allerdings sagen, nochmal zurück zu der Folie, dass es sich einfach nicht schneller, der Verkehr nicht schneller abspielen ließ. Woran das liegt, konnte ich nicht nachvollziehen. Bis heute, ob das an TCP-Replay liegt oder an der Schnittstelle, der Socket, die wie gesagt auch Pakete abspielen kann. Oder ob das an LibNet liegt oder am Hub, konnte ich nicht nachvollziehen. Jedenfalls arbeitet der FRAG2-Preprozessor sehr schnell. Wie gesagt, wir hatten 4200 fragmentierte Fragmente, sowie der TCP-Stream 4 Preprozessor arbeitet auch sehr schnell, kann auch sehr viele Verbindungen überwachen, also so 60.000 war überhaupt kein Thema. Bei schnelleren Netzen allerdings muss man entweder leistungsfähigere Hardware nehmen, mehr Speicher. Bei dieser Konfiguration war das einigermaßen das Maximum, so wie ich das gesehen habe. Bei noch schnelleren Netzen muss man dann die Last auf verschiedene Intrusion Detection Systeme verteilen. Das kann man natürlich sehr schön mit diesen kernelbasierten Filtern, indem man einfach sagt, TCP Port 80, dann kann ich nur Port 80 von Snort überwachen lassen und auch auf mehrere Maschinen verteilen. Und dadurch dürfte Snort eigentlich, wie gesagt, verteilt in noch schnelleren Netzen auch sehr gute Dienste leisten. Damit wäre ich ja schon am Ende. Ich habe hier eine Auswahl an Literatur vorbereitet. Wie gesagt, Manpages zu den einzelnen Schnittstellen und Programmen sind wie immer sehr hilfreich. Die Linux-Kernel-Dokumentation, die Mailingslisten von Snort-Users ist auch sehr aktiv und auch sehr hilfsbereit. Sowie, wenn es um Verständnisprobleme geht, wie capture ich Pakete schnell oder so ähnliche Probleme, sind natürlich Ethereal und TCP-Dump-Workers, Mailingslisten, eine unerschöpfliche Quelle an Informationen. Des Weiteren natürlich Stevens darf nicht fehlen. Vor allem Unix Network Programming ist, wie von Stevens gewohnt, erschlagen an Informationen. Ja, und natürlich die übliche Intrusion Detection Literatur. Damit wäre ich am Ende. Fragen? Bitte. Das wird noch entwickelt. Nach meinem Kenntnisstand, Freitag, war es noch nicht draußen. Ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht. Da werden die Konzepte ja auch nochmal ganz anders. Die Detection Engine wird völlig umgestellt. Existieren auch White Papers dazu. Ich habe mich aber damit noch nicht beschäftigt. Wie was bitten? Ja, also Snort unterstützt, hat 3 Modi und ein Modi ist auch Sniffer Mode, das heißt sowas wie TCP Dump, wobei die Pakete ja etwas übersichtlicher aufbereitet werden, wie ich finde, als TCP Dump. Das ist Schalter minus D.
Was ich meine, ist, dort kann man die Pakete anbieten.
Das ist richtig.
Ja, weil, so oft, dass ich jetzt auch machen möchte, heißt wirklich gar nicht, dass ich Ethernet-Links modifiziere. Ich entscheide mich kurzfristig, aber es gibt keine Probleme. Ich glaube, es ist für uns sogar so, dass da nicht. Ich kenne aber keine Themen, die ich hier nicht.
Fällt mir jetzt im Moment keins ein, aber vielleicht können wir. Also, leider nicht mehr. Bitte. Sicher. Sprich nichts dagegen.
Ist dann auch nichts daran, dass ich trotzdem nicht passiert.
Das kann man nicht so allgemein sagen. Es ist ja so, also ich habe versucht, in diesem Vortrag das so darzustellen, dass die Geschwindigkeit oder die Performance von Snorten nur noch von der Anzahl der Regeln abhängt. Das heißt, die Hardware möglicherweise da gar nicht mehr in Betracht zu ziehen. Und wenn ich die Anzahl der Regeln überschaubar halte, also 198 Regeln waren eigentlich nicht viel, überwacht aber eine Menge Verkehr, also das waren jetzt 4 Dienste und bei der Konfiguration gab es, wie gesagt, keine Probleme. Also sicher muss man vielleicht dann testen und gucken, wie schnell, wie viel kann ich maximal gehen und gucken, ab welcher Regelzahl oder ab welcher Geschwindigkeit dann Snort-Pakete droppt. Wenn es Pakete droppt, dann ist es sicherlich suboptimal. Das liegt aber meiner Ansicht nach, oder meiner Erfahrung nach eher, an Fehlkonfiguration oder halt zu vielen Regeln, was ja auch als Fehlkonfiguration angesehen werden kann letztlich. Gut, schönen Dank und viel Spaß mit weiterem Vortrag. Gleich kommt Herr Dolle mit der digitalen Forensik, falls Sie Systeme haben, auf denen eingebrochen wurde.